Wir sind da sehr agil unterwegs. Wir haben ein Target-Framework, was bottom-up ist. Da gibt es ein System, das wir über Leadsim beziehen, wo jeder Mitarbeiter sich Jahresziele setzt, damit auch sozusagen die Teams sich Jahresziele setzen. Die sind dann auf Quartale runtergebrochen, dass sie ihre Ziele sollen nach Möglichkeit in die Unternehmensziele einzahlen. Aber es wird auch sehr viel Raum dafür gelassen, dass es eben Ziele gibt, die nicht darauf einzielen, weil wir auch genau wissen, dass wenn man sozusagen top-down alles vorgibt, man auch sehr viel Kreativität und Agilität und eigenverantwortliches Planen aus der Sache rausnimmt. Am Ende geht es ja bei der Transformation nicht nur um Prozesse und nicht nur um Systeme und Kennzahlen, sondern es geht ja auch dem ganz großen Teil um, wie man auf Englisch sagen würde, Ways of Working, also Nutzen. Und da versuchen wir schon eine Balance zu finden, dass man eben von der Vogelperspektive drauf guckt und sagt, ja, diese Initiative oder dieses Problem, was wir da vielleicht sehen, das kann auch in den Teams gelöst werden. Das braucht dafür kein Transformationsoffice.
Ja, hallo, du hörst Organisationen entwickeln, den Lea-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen und für eine Welt, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Wir bei Lea begleiten Unternehmen dabei, wertschöpfende Führungs- und Zusammenarbeitsstrukturen zu entwickeln. Und ich bin Christina Grubdorfer. Ja, mein heutiger Gast verantwortet in seinem Unternehmen zwei große Themenfelder, und zwar das Risikomanagement und Transformation. Wohlbemerkt finde ich das bereits eine sehr spannende Kombi. Und das letztere Thema, also Transformation, ist gerade bei seinem Unternehmen wahrscheinlich eine Mammutaufgabe. Ich bin gespannt, was er uns erzählt. Es geht nämlich um das Unternehmen Unser. Und Unser ist eine Firma, die aus 13 Töchtern besteht und ist insofern, finde ich, ein sehr spannender Fall, zumal ich die Information vorab bekommen habe, dass Unser nicht organisch gewachsen ist, sondern sozusagen über Firmenakquisitionen zusammengewürfelt wurde. So gibt es zum Beispiel Mitarbeitende, die vor 40 Jahren beim ehemaligen Neckermann-Konzern im Inkasso angefangen haben und nach mehreren Umfirmierungen nun bei Unser sind. Und es gibt sehr internationale junge Teams, die beim Berliner Startup Tilhub angestellt sind, das nun ebenfalls zur Unser-Gruppe gehört. Ich spreche heute mit Jakob von Ingelheim. Und ich freue mich sehr, dass du da bist, lieber Jakob. Herzlich willkommen hier im Lea-Podcast.
Ja, liebe Christina, tausend Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute da sein darf.
Ja, ich bin total gespannt, was du uns erzählst. Und wir wollen dich natürlich noch ein bisschen besser kennenlernen. Und ich stelle die Frage am Anfang immer gerne, verrate uns doch mal so drei Ereignisse aus deinem Leben, die du im heutigen Rückblick erstens besonders gut erinnerst und die du auch als prägend für dich empfindest.
Ja, gerne. Wenn ich darüber ein bisschen nachdenke, drei Sachen. Vielleicht nicht sozusagen in Reihenfolge der Entscheidungs- oder wie gravierend die waren, aber ich glaube, ein erster Schritt in meinem Leben war, dass ich bin aufgewachsen in einem sehr kleinen Dorf, und auf der Hälfte zwischen München und Ingolstadt. Und meine Eltern haben mich mit 16 auf ein Internat geschickt nach England. Und das war rückwirkend oder damals und auch rückwirkend betrachtet, glaube ich, ein Riesenschritt für mich, für die Entwicklung. Zum einen natürlich irgendwie die Tatsache, dass man von zu Hause quasi auszieht, sofern man das so nennen kann. Aber zum anderen vor allem die Tatsache in einer anderen fremden Kultur, fremde Sprache, fremdes Umfeld, in dem natürlich auf einen geachtet wird, weil viele andere Jungs da waren. Aber es war für mich, glaube ich, rückwirkend ein Riesenereignis und hat mir irgendwie sozusagen die Welt eröffnet und hat mir gezeigt, dass man sich da auch zurechtfinden kann und auch schnell zurechtfinden kann und Das würde ich sagen, war sicherlich so ein Punkt in meinem Leben, der entscheidend war.
Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ja, sehr herausfordernd.
Und genau, und dann bin ich irgendwie, ich glaube sozusagen, wenn man so auf der beruflichen Schiene vielleicht bleibt, bin ich dann durch verschiedene Wege irgendwann relativ klassisch in der Unternehmensberatung gelandet, war damals in der Schweiz bei KPMG und habe dann aber so gemerkt, dass ich eigentlich auch mal was anderes sehen will, als immer nur diese 3 bis 6-monatigen Projekte, die zwar für den Anfang einer Karriere total spannend sind, weil man sehr viel sieht und lernt und Handwerkszeug sich aneignet und versteht, was Firmenkultur bedeutet, im Positiven wie im Negativen, weil man eben in viele Firmen reinschauen kann und da irgendwie mal ein paar Monate dabei ist. Aber ich habe auch gemerkt, ich würde gerne mal sozusagen diese langfristigere Art machen und habe mich dann beworben und wurde auch genommen bei Rocket Internet, die in München mal damals vor, ich weiß nicht, 10, 12 Jahren, wann war das irgendwie so, mal hier in München ein Büro hatten und war da, glaube ich, der Mitarbeiter Nummer 2 oder 3 irgendwie so. im Grunde genommen war ich kaum hier in München, sondern sehr viel in Südostasien bei Lazada. Und da habe ich eigentlich, warum finde ich das prägend? Weil ich da eigentlich das so vom Grundsatz verstanden habe, dass man mit gesundem Menschenverstand, 2, 3, 4 guten Büchern und sehr viel sozusagen Arbeitseinsatz auch einigermaßen weit kommen kann. Und was ich damit eigentlich meine, ist, in der Beratung hat man so ein bisschen so ein Trichter. Man wird immer mehr zum Spezialisten ausgebildet, weil das natürlich auch in dem Geschäftsmodell funktioniert, dass man dann besser sozusagen auf Mandate verkauft werden kann, wenn man spezialisiertes Wissen hat. Und durch diese Rocket-Zeit habe ich verstanden, dass mir viel mehr Spaß macht, eigentlich den generalistischen Blick auf Sachen zu haben. Und das war, glaube ich, ein Riesenpunkt, der für mich rückwirkend sehr entscheidend war für alles, was danach kam und kommt und ist.
Ja, der General Manager. Genau. Und ein ganz spannender Blick auf Führung, auf Unternehmensführung natürlich. Und vielleicht ja auch schon die erste Erklärung für diese Kombination bei dir aus den Themenfeldern Risikomanagement und Transformation.
Genau. Das
ist ja doch ungewöhnlich.
Ja, ich glaube, vielleicht sollte ich das mal ein bisschen erläutern, wie das kommt.
Ja, gerne.
Ich habe jetzt vor ungefähr 3 Jahren, ein bisschen über 3 Jahren bei uns angefangen, damals für Risk und Finance und da die Leitung übernommen, was sozusagen mehr zueinander passt, beides relativ zahlengetrieben, relativ analytisch getrieben, aber auch ein großes Spektrum. Ich habe daneben noch die Bereiche Legal, Outsourcing, Datenschutz und dergleichen bei mir. Und daraus resultierte eigentlich so ein bisschen, dass wir gemerkt haben, die Firma wird größer und größer und wir müssen im Management das ein bisschen mehr aufteilen. Und wir haben dann einen dezidierten CFO gesucht und auch gefunden. ich habe mich konzentriert auf die Transformation und die, wie du schon eingangs genannt hast, eben eigentlich das ein Riesen Aufgabe war, vor der wir standen, und teilweise sozusagen ist das auch noch nicht abgeschlossen, aber wir sind ein Konglomerat aus 13 Einzelfirmen. Die 13 Einzelfirmen sind allesamt in sich funktionierend gewesen, sonst hätten wir die nicht gekauft. Also wir kommen aus einer Phase von Private Equity, wo grundsätzlich man darauf schaut, dass dort auch eine ertragreiche Firma ist. Das heißt, die haben alle in sich funktioniert, waren so im Kern, würde ich sagen, zwischen 50 und 100 Mitarbeitern groß, in unterschiedlichen Standorten mit, wie du auch schon gesagt hast, sehr unterschiedlichen Vergangenheiten, manche teilweise Zugehörigkeit von 40 plus Jahren, manche sehr jung. Und das alles zusammenzubringen, ist im Grunde genommen, was wir unter Transformation verstehen. Dieses neue Unser bauen, das Zielbild bauen, aber auch den Weg dorthin begleiten und immer mal wieder auch anschieben an den richtigen Ecken und Enden, Ich glaube, das ist so ein Punkt, den muss ich dir wahrscheinlich nicht sagen, aber den man immer wieder merkt, Transformation passiert meistens nicht von alleine, sondern braucht Steuerung und braucht auch manchmal ein bisschen Anschieben von hinten.
Ja, auf jeden Fall. So, jetzt haben wir, erstmal möchte ich mal auf so einen Nebenschauplatz gehen. Du sagst so schön unser. Ist das gewollt, also das große Wir im Unser, oder ist es dann doch die Unze, die da Patentante schüttelt, den Namen stand?
Nee, das ist mehr das Wir. Es ist ja ein Konstrukt oder ein Name, es ist nicht eine Firma, die früher Unser hieß und unter der wir das jetzt alles zusammengebaut haben, sondern es gab eben verschiedene Firmen und Unser ist eine neue Brand, die vor 3,5 Jahren, fast 4 Jahren sind wir jetzt schon, ausgerufen wurde. Und von daher ist dieses Unser und dieses Unser ja, auf Deutsch ist schon das tragende Element. Wir wollen eins werden, wir wollen zusammenwachsen das steht im Grunde genommen dahinter.
Ja, nun fragen sich bestimmt viele Hörer und Hörerinnen, ja, was macht ihr denn überhaupt? Erklär uns das doch mal.
Gerne. Wahrscheinlich haben viele Hörer und Hörerinnen auch schon mit uns und unser Kontakt gehabt. Wir machen im ursprünglichen Sinn Payment, Zahlungsabwicklung. Wir haben in der Dachregion und da drin vornehmlich in Deutschland 80.000, 85.000 Händler, die online oder offline Handel treiben, meistens mit Endkunden. Und dort wickeln wir die verschiedenen Zahlungsvarianten ab. Das heißt, wenn man in ein Restaurant geht und am Ende die Rechnung haben möchte und das Ganze per Karte zahlen will, kommt in der Regel der Kellner, die Kellnerin und gibt dann einen kleinen Terminal, der kann dann in dem Fall von uns kommen, sowohl der Terminal als auch, und das ist eigentlich das Entscheidende, was wir liefern, ist, dass wir auch die ganze Zahlungsabwicklung machen. Also wir vermieten nicht nur einen Terminal, sondern wir sorgen am Ende dafür, dass von der Karte des Gastes, der dort zahlt, das Geld am Ende bei dem Restaurant, wo gegessen wurde, landet. Und da ist das einmal sozusagen das elektronische Zahlverfahren, aber es ist vor allem auch das Geld einsammeln und dann in einer komprimierten Art und Weise dem Restaurant zur Verfügung zu stellen, sodass das Restaurant weiß, die Rechnung ist damit beglichen. Und das ist vom Kern her, wo wir herkommen. Und woran wir jetzt weiterarbeiten, ist, dass wir eben nicht nur ein Zahlungsanbieter sind, sondern ein Unified Player, der auch im Bereich Software as a Service Dienstleistungen zur Verfügung stellt und dort vor allem im Bereich von Kassensystemen, von Mobile Payment Applikationen in die Richtung eben auch unsere Kunden, und unsere Kunden sind immer der Händler, wir sind ein Hintergrundsystem, bestmöglich zu bedienen, dass sie ihrem Einzelhandel, ihrem Gastro, ihrem Hoteldasein nachgehen können und sich über das um das Thema Payment im Grunde genommen keine Gedanken mehr machen müssen.
Okay. Und wieso muss man dafür 13 Firmen zusammenwürfeln?
Unser Zertifikatskurs Systemische Organisationsgestaltung und Führung war ruckzuck ausverkauft und fast täglich erreichen uns neue Anfragen für die Fortbildung. Deshalb kannst du dich jetzt schon anmelden für den nächsten Kurs, der Ende Januar 2025 in Berlin starten wird. Schreib uns einfach an akademie@become-better.org.
Das ist eine super Frage. Man muss, wenn man sich anschaut, wie sozusagen Zahlungsabwicklung läuft, ist das ein relativ komplexes Konstrukt. Als Endverbraucher hat man in der Regel irgendwie irgendeine Art von Plastikkarte. Da steht Visa oder Mastercard oder Amex drauf. Und mehr, glaube ich, da hat man gar nicht so Richtung Berührungspunkte.
Aber genau, der Rest macht doch die Bank, oder?
So. Genau, der Rest macht der Bank, macht die Bank. Aber die Bank schickt eben, um bei dem Beispiel von eben zu sein, nicht automatisch das Geld an das Restaurant, sondern der sogenannte Issuer, also die Bank, nimmt es von dem Konto des Kontoinhabers, also in dem Fall des Gastes, der etwas zahlen möchte, herunter, verteilt es dann zu uns, dem Acquirer. Wir sammeln das ein von den über die verschiedenen Gäste, die gestern da waren, und überweisen es dann dem Händler, je nachdem, wie, in welchem Rhythmus man das ausgemacht hat oder wie der Händler das möchte. Und da ist eben auch, und damit kriegen wir vielleicht auch den Bogen zu Risiko hin, ist eben auch am Ende Risiko drin. Und zwar sind wir die sogenannte Händlerbank. Das heißt, wir sind nicht nur eine Dienstleistung für den Händler, sondern dürfen auch gerade stehen, sollte der Händler ausfallen in irgendeiner Art und Weise. Das kann man immer wieder beobachten, dass klar natürlich im Offline-Handel ist sozusagen der Zeitversatz viel geringer, aber wenn man online etwas kauft und sagt, die Lieferfrist, weil es irgendein Stück Möbel ist und das muss erst aus Südostasien vielleicht hier hingeschippt werden, ist der Kauf erst abgeschlossen mit Lieferung, und sollte in diesen 4-5 Wochen, die Lieferfrist dauert, der Händler, ich sage mal salopp, nicht mehr da sein, sollte der insolvent sein, hat der Kunde natürlich das Recht, von dem Kauf zurückzutreten, und dann stehen wir dafür gerade. Das heißt, für uns ist das ganze Thema Risikomanagement ein nicht unwesentlicher Bestandteil unseres Daseins und unseres täglichen Doings, dass wir uns die Händler anschauen, dass wir uns die Endkunden anschauen und da bestmöglich durchnavigieren.
Okay, das heißt, eigentlich ist doch euer Ziel, das Geld möglichst lange bei euch zu behalten, oder?
So und so. Also es ist nicht unser vornehmliches Ziel, auch das sozusagen das Geld bei uns zu behalten, hat trotzdem ist nicht zwangsläufig des Mechanismus, um sozusagen den Punkt des Risikomanagements abzudecken. Okay. Es hat natürlich, man kann natürlich mit dem Geld ein bisschen wirtschaften, ja. Aber auch da sind uns Limitationen gesetzt, weil es eben am Ende nicht unser Geld ist, sondern das Geld des Händlers. Das
heißt, naja,
wir
genau.
Auch nicht irgendwie am Money Market platzieren und sagen, wir machen hier einen Reibach.
Ja, naja, gut, genau, das war jetzt so mein naiver Gedanke, ne? Zu sagen, naja, ist doch super, dann behaltet das Geld doch so lange, bis geliefert wurde, und dann kriegt es der Händler erst, aber so läuft es dann irgendwie doch nicht scheinbar.
Nee, der Händler muss in der Regel auch sozusagen bei seinem Lieferanten ja auch irgendwie eine Anzahlung leisten oder eine Gesamtzahlung, je nachdem, was er da ausgemacht hat. Und dieser Cashflow muss auch beim Händler da sein in gewisser Lage. Das heißt, wir können nicht sagen, okay, bei Abschluss wird ausgezahlt, das funktioniert sozusagen in den meisten Fällen nicht so richtig.
Genau. Aber nochmal zurück. Also du sagst, ja, es ist eben ein sehr komplexes Produkt, und aber das erklärt noch nicht so ganz, wieso jetzt 13 Töchter.
Das erklärt noch nicht so ganz wegen 13 Töchter. Was unsere Vision ist, kann man beschreiben mit, wir wollen den Einzelhandel digitalisieren. Und dafür ist eben die Transformation wichtig, rauszukommen aus dem reinen Zahlungsabwicklung in auch eine Service-Dienstleistung. Und dafür, um mal ein konkretes Beispiel zu nennen, haben wir, was du auch schon genannt hast, den Kassenanbieter Tilhub gekauft, um eben auch im stationären Handel ein Kassensystem zu haben, in dem natürlich unsere Zahlarten integriert sind, aber mit dem man noch sehr viel mehr machen kann, mit dem man zum Beispiel, um mal im Bereich Gastro zu bleiben, Reservierungssystem für Tische implementiert oder im Bereich von Beauty, wie wir das nennen, also sozusagen im Friseurumfeld als Beispiel, auch Reservierungen machen kann. Man kann sozusagen online beim Friseur einen Termin buchen, kann da direkt per PayPal zahlen, und dann kommt man in 2 Wochen und macht seinen Friseurtermin oder aber man kauft sich noch irgendwie ein Shampoo beim Friseur und kann das online oder offline zahlen. Das Ganze ist auch integriert mit einem Backoffice-System, so dass vielleicht aus dem Lager dann morgen ein neues Shampoo gleich geliefert wird. Und diese Vollintegration ist eigentlich das, wo wir hinwollen und woran wir arbeiten und wofür wir bestimmte Bestandteile dieser Gesamtkette kaufen mussten und durften und manche Sachen natürlich auch selber entwickelt haben. Also wir sind sozusagen Buy and Build und haben einen Teil gekauft und haben aber auch ganz, ganz viel selber gebaut und bauen noch ganz viel selber.
Okay, gut. Naja, und das, da sind wir jetzt ja auch gleich bei den Chancen und Risiken einer solchen Vorgehensweise. Also das Tolle ist, ne, man hat eine funktionierende Firma, so, die macht schon Geld, wunderbar, die kaufen wir. Und jetzt kommt natürlich die spannende Frage, wie binden wir denn das jetzt eigentlich alles zusammen zu was eigenem Neuem und organisieren es so, dass wir unsere Vision auch wirklich schaffen können, erreichen können. Und da hast du eben schon das Stichwort genannt. Es geht jetzt gerade vor allem wahrscheinlich um Integration und vielleicht auch um so die Frage, wie viel Eigenständigkeit darf oder muss denn auch bleiben, damit das weiter funktioniert und wie viel Gemeinsames oder was sind so die aktuellen Herausforderungen, mit denen du dich da beschäftigst?
Ja, du hast schon sehr viel davon genannt, sozusagen von den Herausforderungen. Es ist eben genau so, dass im Grunde genommen jede der Firma eigenständig war, auch funktionierend war und ist. Sonst hätten wir sie, wie gesagt, auch nicht gekauft. Aber es gibt einmal wir haben das so im Kern in drei Phasen aufgeteilt. Die erste Phase war die Vision entwickeln und zu sagen, was kaufen wir zu, was bauen wir selbst. Die haben wir sozusagen weitestgehend abgeschlossen. Dann war die zweite Phase im Grunde genommen das zusammenzubauen und da gibt's zwei Streams. Einmal das ganze Systemische, das ist ja alles voll automatisch. Wir haben für die meisten Sachen nur 1, 2, 3 Sekunden Zeit, dass die Systeme Anfragen verarbeiten. Und da als ein Beispiel, wie ich vor 3 Jahren angefangen habe, hatten wir 9 verschiedene Abrechnungssysteme, sogenannte Billing-Systeme, wo der Händler die Abrechnung bekommen hat, eine Rechnung bekommen hat, das Geld bekommen hat. Das machte in sich natürlich bei den alleinstehenden Firmen machte das Sinn. Wenn man jetzt mit uns einen Vertrag abschließt und wir dem Händler sagen müssen, du kriegst hier 9 verschiedene Rechnungen von uns, sagt der Händler zu Recht, naja, irgendwie ist das jetzt nicht so wahnsinnig integriert. Also von daher, wir versuchen die Systeme zusammenzubauen, haben auch ein neues Kernsystem gebaut, um eben auch die Tech auf State of the Art zu bringen. Und im Parallelstream haben wir sogenannte Non-Tech-Integrationen und Transformationen. Und da gucken wir uns genau so Sachen an, wie dass es eine einheitliche Antragsstrecke gibt, einheitliche Verträge, aber auch so Sachen wie einheitliches Customer Service, Merchant Service, dass der Händler bei uns eine Nummer hat, anrufen kann und dort wird nach Möglichkeit von einem und demselben Gesprächspartner, Gesprächspartnerin, können die Fragen beantwortet werden. Und man muss eben nicht mehr über alte Kanäle gehen, wo es vielleicht verschiedene Anfragestrecken gab.
Also nur so für mich nochmal so als Außenstehende, ich finde es natürlich total spannend zu gucken, also welche Produkte, welche Dienstleistungen bietet ihr da an, welche Services und wie eigenständig können denn dann jetzt eigentlich diese zugekauften Firmen da weiter operieren oder müssen sie es eben auch oder deckt sich das teilweise, also dass ihr sagt, naja, was ihr jetzt da bei Tilhub gemacht habt oder auch macht, das macht jetzt auch mal so schön weiter oder geht es wirklich so weit, dass ihr so richtig neue Einheiten, Bereiche zusammenwürfelt aus Personen, die dann eben vorher in ganz verschiedenen Unternehmen gearbeitet haben und die jetzt eben plötzlich so, ja, man kann sich ja alles möglich vorstellen, mit einer neuen Identität konfrontiert sind, mit einem neuen Team, mit neuen Kollegen. Oder ist das eher noch gar nicht so?
Doch, es ist, also das ist sehr viel mehr das Ziel und auch das, wo wir schon signifikant Fortschritt gemacht haben. Wir versuchen intern sehr viel weniger bis gar nicht in Entitäten zu denken, sondern in Business Units. Und Business Units sind im Kern, gibt es eine Business Unit E-Com, also sozusagen Online-Handel. Es gibt eine Business Unit, die heißt POS, also Point of Sale, also der ganze stationäre Handel. Es gibt eine Business Unit, die sich auf Unified Partnerships konzentriert. Und das ist eben ein sehr starker Vertriebskanal und Anfragekanal. Und dann haben wir als vierte Business Unit noch das Inkasso-Geschäft, was in sich vielleicht noch am sozusagen autarkesten ist, weil es auch am wenigsten integriert ist in das, wo wir eigentlich herkommen, sozusagen in den Checkout des Händlers, ob der jetzt online oder offline ist. Aber es ist trotzdem sozusagen ein Checkout-Prozess und ein Inkasso ist ja immer in der Regel immer weiter hinten angesiedelt.
Ja.
Aber wir denken ganz klar in einer Matrix-Funktion. Das heißt, es gibt Backoffice-Funktionen wie Accounting, wie die Rechtsabteilung, wie Datenschutz, die über alle Entitäten, für alle Business Units, für alle Länder, in denen wir aktiv sind, gesamtheitlich verantwortlich sind. Und das ist etwas, was spannend ist und wo wir auch dann glauben, dass es der richtige Weg ist, weil es eben dazu führt, dass wir Prozessvereinheitlichungen haben, dass wir transparentere Daten haben, dass wir transparenter auf Sachen draufschauen können, damit auch eine höhere Steuerungsgrad der Themen haben. Aber vor allem auch ist das eigentlich die Basis die Standardisierung ist eben die Basis für weitere Automatisierungen, die wir in unseren Kernprozessen als wesentlich ansehen und die wir auch brauchen, um in der Größe weiterzuwachsen, in der wir derzeit wachsen. Denn wie wir alle wissen, wir leben in einer Welt, wo es irgendwie sehr viel mehr Digitalisierung gibt jeden Tag. Und man muss eigentlich jeden Tag ein bisschen hinterfragen, das, was man noch manuell macht, kann man das irgendwie automatisieren? Kann man es digitalisieren? Kann man es anders standardisieren?
Ja. Kommen wir nochmal zum Thema Transformation. Also, ne, wir haben ja schon gesagt, es geht jetzt darum, das alles irgendwie zusammenzubringen, zu integrieren. Wie viel davon folgt denn tatsächlich so einem Plan, den ihr habt, ne, wo ihr sagt, da gehen wir sehr strategisch vor, da haben wir uns vorher genau überlegt, so bauen wir zum Beispiel hier unsere Business Units und dann, ne, bestücken wir das mit dem, was wir jetzt haben. Und wie viel davon ist aber auch emergent? Also, dass ihr so merkt, ah, ist ja spannend, guck mal, was da jetzt plötzlich herauskommt oder was uns da anspringt. Das ist ja die Chance, da wären wir ja nie drauf gekommen. Aber jetzt, wo quasi diese Bereiche plötzlich zusammendenken oder zusammenarbeiten oder diese Menschen zusammenkommen, bringt uns das nochmal auf ganz neue Ideen. Ja, wie viel von dem einen, wie viel von dem anderen? Wie seid ihr da so von der Unternehmensführung her unterwegs?
Wir sind da, also gehen wir zumindest von uns selber aus, sehr agil unterwegs. Kann man vielleicht auch sozusagen ein Beispiel zeigen. Wir haben ein Target-Framework, was sein Bottom-up ist. Da gibt es ein System, das wir über Leaps beziehen, wo jeder Mitarbeiter sich Jahresziele setzt. Damit auch sozusagen die Teams sich Jahresziele setzen. Die sind dann auf Quartale runtergebrochen. Und da steht alles Mögliche drin. Das ist sozusagen, das ist ja, OKR-basierend, aber sozusagen, wir nennen es nicht OKR, sondern wir nennen es eben Ziele. Und das ist der eine Kanal und wir setzen aber als Management obendrauf fünf Jahresziele und wir versuchen, dass die Teams sollen sich überlegen, dass sie ihre Ziele sollen nach Möglichkeit in die Unternehmensziele einzahlen, Aber es wird auch sehr viel Raum dafür gelassen, dass es eben Ziele gibt, die nicht darauf einzielen, weil wir auch genau wissen, dass wenn man sozusagen top-down alles vorgibt, man auch sehr viel Kreativität und Agilität und eigenverantwortliches Planen aus der Sache rausnimmt. Und das wollen wir verhindern, weil wir eben genau das wissen, dass im Grunde genommen die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die Teams teilweise sehr viel besser wissen, was muss gelöst werden, wo hapert's, wo hakt's, im Gegensatz zu einer Zentralabteilung, die sagt, das sind jetzt unsere Ziele. Mhm. Also wir sind da in einem dynamischen, agilen Umfeld, in dem es aber schon gewisse sozusagen Leitplanken gibt, an die wir versuchen, uns zu halten. Das ist so für die Ziele. Und vielleicht nochmal einen Halbsatz zu der Transformation. Haben wir das geplant oder ist das so gekommen? Wir haben da sehr viel geplant. Wir haben uns eigentlich jedes Jahr, nehmen wir uns bestimmte Punkte vor, die wir erreichen wollen. Wir nennen das Value Creation Program. Und da gibt es dann unter Projekte, ich glaube, letztes Jahr waren es 27 oder so und dieses Jahr sind es 21, so in die Richtung, in denen wir uns am Anfang des Jahres auch Kennzahlen, Ziele setzen. Viele davon haben irgendwie einen wirtschaftlichen Beitrag, andere haben eine Effizienzsteigerung, also schnellere Throughput-Time von irgendetwas. Aber wir setzen uns ein Ziel und versuchen, darauf hinzuarbeiten und auch dieses uns daran auch messbar zu machen, ob wir das Ziel erreicht haben oder nicht. Und das ist etwas, was von der Organisation sehr geschätzt wird, dass man es messbar machen kann, wo man eben auch sieht, dass die Teams das auch nutzen, um zu sagen, ich habe eine Idee, ich glaube, ich kann damit irgendwie, ich weiß nicht, 5 Minuten in diesem Standardprozess rausholen und ich mache diesen Prozess, weiß ich nicht, 5-mal am Tag. So, dann hat man irgendwie fast eine halbe Stunde Arbeitszeit gespart. Also da sehen wir eben auch, dass es funktioniert, dass es auch Bottom-up-Ideen gibt, die da hochkommen und nicht nur top-down etwas getrieben werden muss. Und daran versuchen wir weiter und weiter zu arbeiten.
Mhm. Wie genau organisierst du denn diese Transformation? Arbeitest du da mit einem Team zusammen? Hast du das irgendwie, ist es ein interdisziplinäres Team oder also wer arbeitet genau was im Rahmen dieser Transformation? Also wie macht ihr das und wie reflektiert ihr auch miteinander genau diese Dinge, ne? Also was gelingt hier schon, was geht in die richtige Richtung und was eben auch noch nicht?
Das ist eine spannende Frage. Wir haben ein Transformationsteam. Dieses Transformationsteam ist auch bei, wie der Name sagt, bei mir angesiedelt. Und dort werden Ideen generiert, auch Ideen hochgebracht oder eben aus der Organisation zusammengesammelt. Und dann gibt es aber immer, der Fachbereich ist für die Umsetzung verantwortlich. Das heißt, am Ende ist das Transformationsteam eine Kombination zwischen einem, ich würde mal sagen, Projektmanagement und eben auch Strategieteam. Und die Fachbereiche sind für die Umsetzung ganz klar verantwortlich. Und damit gibt es in verschiedenen Rhythmen eben Steerkurs und es gibt verschiedene Abstimmungsrunden, in denen ich dann mal dabei bin oder auch nicht, oder auch, wo das erweitert oder der Rest des C-Levels auch dabei ist. Wir haben zum Beispiel heute Nachmittag dazu unser monatliches Steerko. Wo wir ein Update kriegen, wo wir stehen und dann eben auch sehr zahlengetrieben darauf gucken und uns versuchen, das messbar zu machen, versuchen auch das in eine dann Jahres- oder Halbjahresplanung mit aufzunehmen. Also das ist schon etwas, was sicherlich auch noch besser werden kann, ohne Frage, aber wo man schon sagen muss, durch diesen Zahlenfokus und die Tatsache, dass es eben ein Transformationsteam gibt, was die Annahmen auch challenged, was die Annahmen damit auch gewisslich validiert, fühlen wir uns in der Lage, diese Zahlen dann auch in unser Budget mit aufzunehmen und damit sozusagen auch dann zu sagen, ja, dass dem Mehrwert kommt aus dieser aus dem Sammelsurium an Initiativen in unseren Jahresbeitrag wird dazu addiert.
Und genau, vielleicht wirklich nochmal zur Zusammensetzung dieses Teams. Was sind da so für Leute drin? Welche Kompetenzen bringen die mit? Wie habt ihr euch da entschieden?
Ja, also das ist, wir sind da, wir haben sozusagen zwei Untergruppen da drin. Wir haben sozusagen Value Creation Processes. Also da sind Experten, Expertinnen drin, die sich auf Prozessmanagement fokussieren. Und dann gibt es Value Creation Projects, die vom Kern her mehr, vielleicht ein bisschen mehr sozusagen Beratungshintergrund haben. Aber auch da versuchen wir eben nicht nur den klassischen Finanzberater zu haben, Beraterin, sondern zum Beispiel auch ganz klar einen Fokus darauf zu setzen, dass wir Leute haben, die auch mit dem IT-Hintergrund kommen, weil wir einfach eine sehr tech-getriebene Firma sind und es hilft total, wenn man das auch ein bisschen Grundverständnis von Technologie mitbringt, wenn man versteht, wie Scrum Planning funktioniert, wenn man versteht, dass warum sozusagen Sprints nicht immer alles on plan, on quality delivern können, sondern es da eben auch ein, zwei Runden manchmal bedarf, bis man dann 100% hat. Und von daher versuchen wir auf der schon als eine Kompetenz irgendwo sozusagen Planung und Projektmanagement bei allen mitliefern zu können. Aber es haben die Mitarbeiterinnen haben dann eben auch Unterkompetenzen aus bestimmten Bereichen, aus Finance, aus IT, auch aus der Regulatorik haben wir einen Mitarbeiter, der dort herkommt. Und von daher ist es ein buntes Sammelsurium, mit dem es aber total Spaß macht, zusammenzuarbeiten.
Ja, und wer geht bei euch dann in die Vogelperspektive, ne? Und schaut auf alles nochmal drauf, also auch auf die Arbeit des Transformationsteams? Also wer stellt sich die Frage, wie gut sind wir denn jetzt eigentlich insgesamt hier gerade unterwegs? Und welche Ist- und Soll-Differenzen haben wir aber eben auch, um die wir uns kümmern müssen, insgesamt, ne? Auf einer Makroebene.
Ja, also da ist natürlich ein ganz großer Teil davon ist in meinem Verantwortungsbereich, da ich den Bereich Transformation ja leite, aus der C-Level-Perspektive. Aber wir sind da auch in unserem C-Level sehr offen miteinander und das ist auch Teil unserer Jahresplanung, zu sagen, was muss in das Transformationsteam, was muss dort verankert werden aus gewissen Gründen und was zum Beispiel, sagen wir explizit, ist etwas, was innerhalb der Teams gelöst werden muss. Und es braucht nicht noch eine dritte Instanz, die das vielleicht forciert oder überwacht. Am Ende geht es ja bei der Transformation nicht nur um Prozesse und nicht nur um Systeme und Kennzahlen, sondern es geht ja auch dem ganz großen Teil um, wie man auf Englisch sagen würde, ways of working. Also, genau, dass die Mitarbeiter in den Teams eben diese Art der Denke, diese Art der Arbeit auch verinnerlichen und für ihre tägliches Doing nutzen. Und da versuchen wir schon eine Balance zu finden, dass man eben von der Vogelperspektive drauf guckt und sagt, ja, diese Initiative oder dieses Problem, was wir da vielleicht sehen, das kann auch in den Teams gelöst werden. Das braucht dafür kein Transformationsoffice.
Genau. Wenn man jetzt die Mitarbeitenden so fragen würde, die so ganz verschiedene Kontexte kennen, Hintergründe haben, wie gut sind die denn jetzt schon angekommen in diesem Unser? Und ist es denn schon gelungen, sowas wie eine Unser-Identität zu entwickeln? Oder gibt's da zarte Pflänzchen und auch ein paar Rückschläge? Wie sieht das aus? Was würden die sagen, wenn man sie fragen würde, wofür stehen wir denn hier als Unser? Oder fühlst du dich hier zu Hause? Oder bist du eigentlich doch im Herzen noch in deiner vorigen Firma?
Also ich glaube, es gibt immer welche, die sozusagen ein bisschen länger brauchen, sich auf was Neues einzustellen. Und vielleicht von daher, da ist sozusagen 100%, ich weiß gar nicht, ob man das erreichen kann. Aber auch da im Interesse von Messbarkeit, wir machen natürlich so Mitarbeiterumfragen einmal im Quartal, Und da ist auch ein Bereich dieser Umfragen, dreht sich auch um dieses One-Unser, die Unser-Kultur, die Unser-Strategie, unser Ways of Working, inwieweit ich mich damit identifiziere, inwieweit ich sie auch verstanden habe, das muss man auch ganz fair sagen. Ganz vieles davon ist ja ein Kommunikationsthema, das man sozusagen aus dem Management heraus auch lösen muss. Und da sehen wir, dass es sehr positive Entwicklungen gibt und dass man einfach sehen kann, dass dieser stete Tropfen und diese Beharrlichkeit dazu führt, dass wir auch in diesen Zahlen sehen, dass die Leute das besser verstehen, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, wo wir hinwollen und sich mehr und mehr als unser fühlen und nicht aus in den Vergangenheit oder ehemaligen Entitäten denken. Mhm. Und ich glaube, das ist in unserem Umfeld auch vielleicht nicht besonders schwer, aber es ist auf jeden Fall nicht einfach, weil wir eben auch in unterschiedlichen Ländern sind. Wir haben die Schwierigkeit, dass wir haben natürlich ein Headquarter in Berlin, aber ich glaube, Berlin ist jetzt gerade ganz knapp der Standort mit den meisten Mitarbeitern. Wir haben eben in sehr vielen unterschiedlichen Orten auch immer irgendwie große Anzahl von Mitarbeitern. 80 bis 100 sind eigentlich fast in jedem Standort. Mhm. Und dadurch sozusagen ist eigentlich das auch ein Punkt, wo man sagen muss, dadurch, dass der Standort meistens kam mit einer Akquisition, ist natürlich dieses Aufbrechen des Alten und der Art und Weise, wie Mitarbeiter miteinander umgehen und der alten Kanäle, ist auch etwas, was nicht so ganz trivial ist, weil man eben versucht ist zu sagen, naja, ich habe ja hier, früher bin ich immer hier zu meinem Kollegen aus Finance gegangen und der hat meine, ich sag jetzt mal, weiß nicht, Reisekosten gemacht, jetzt macht er aber was anderes, aber trotzdem bin ich versucht, zu ihm zu gehen. Und das sind sozusagen so Beispiele, wo wir immer wieder versuchen, darauf hinzuarbeiten und zu sagen, das ist der neue Prozess, so muss man Reisekosten einreichen. Und aber im Umkehrschluss eben auch die Mitarbeiter, die vielleicht auf den anderen alten Kanälen angefragt werden oder aufgefordert werden, denen auch die Möglichkeit zu geben, zu sagen, nee, das mache ich nicht mehr. Bitte wende dich an den und den oder nutze den und den Prozess.
Ja, schönes Beispiel, ne? Das macht so diesen Wahnsinn irgendwie so deutlich, was da los ist. Und und bestenfalls gelingt es ja jetzt wahrscheinlich auch gerade dann zumindest so eine Art Standortidentität zu entwickeln. Ja, also wir sind hier der und der Standort und von unser und eben nicht mehr das und das andere Unternehmen. Also das kann, glaube ich, eine Weile dauern und die Strukturen sind das eine und die Kultur, die schlufft dann so ein bisschen hinterher mit Verzögerung. Und dann könnt ihr ganz gespannt sein, was sich da bei euch für eine Kultur entwickelt, ne? Denn das ist immer so mein Blick drauf, die Kultur folgt den Formalstrukturen wie so ein Schatten. Und man kann sie ja auch nicht so direkt anspielen. Also man muss ja immer über Bande spielen. Und deswegen ist es einfach total spannend zu beobachten, was passiert bei euch, ne? Also.
Ja. Und ja. Das ist auch etwas, was wir gar nicht versuchen. Wir versuchen die Kultur ja auch nicht irgendwie mit einem schönen Slide-Deck von oben herabzugeben und zu sagen, das ist jetzt unsere Kultur, sondern wie du genau sagst, die Kultur folgt im Grunde genommen der Strategie und der Vision und der Umsetzung. Manchmal entwickelt sich auch eine Kultur, die vielleicht gar nicht so vorgesehen war auf dem Papier, sondern die ein bisschen anders, kleine Abweichungen hat oder auch größere Abweichungen hat. Und dann muss man gucken, ob man nachjustiert oder ob man sagt, eigentlich ist das Outcome.
Ist auch okay. Cool. Ja, genau. Ja, lieber Jakob, danke für deine Zeit. Wir konnten jetzt natürlich wirklich nur hier und da mal so reinspringen. Ich merke so, wow, ich wäre wahnsinnig neugierig, mir das noch genauer bei euch anzusehen. Das ist wirklich ein ganz spannender und herausfordernder Case, den ihr da habt für die Transformation. Aber jetzt erstmal für heute vielen, vielen Dank für deine sehr wertvolle Zeit und ja, dass du uns hier einen kleinen Einblick gegeben hast.
Ja, super. Tausend Dank, Christina, dass du mich eingeladen hast nochmal und hoffentlich bald mal wieder.
Ja, danke schön.
Ja, das war Organisationen entwickeln, der Lea-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen. Danke, dass du wieder deine Zeit mit mir verbracht hast. Gefällt dir mein Podcast? Dann würde ich mich riesig freuen, wenn du den Podcast in deinem Netzwerk weiterempfiehlst. Und falls du über Apple Podcast oder Spotify hörst, dann gib uns doch auch gleich 5 Sterne. Das hilft uns enorm dabei, weitere Menschen zu erreichen, denen es auch ein Anliegen ist, eine Welt zu schaffen, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Tschüss, bis zum nächsten Mal.